111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs.
Ich bin Maximilian Schönherr, Journalist, Archivfan und Co-Host des Podcasts.
Und ich bin Dagmar Hovestedt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und die Gastgeberin im Podcast. Ich schaue von drinnen, wo Maximilian Schönherr die Perspektive von draußen mitbringt. In unserer Folge heute geht es um die Nutzung der Akten, dieses Mal für ein spezifisches Projekt, das aus unseren Unterlagen einen Datensatz machen will.
Moment, aus Unterlagen, also Akten, Karteikarten, Tonbänder und so weiter, einen Datensatz machen, sind die Akten nicht eh schon Daten und wenn sie digitalisiert sind, halt digital recherchierbare Akten und wenn sie systematisch zusammengefasst sind, Datensätze?
Schlau gedacht, schon richtig. Akten sind Daten, ne, sie zu digitalisieren, aber ermöglicht eben ganz andere Zugänge und ganz neue Einsichten. Bei uns ist
also
es
sind
ja
sie
so,
noch nicht digitalisiert.
Genau, ne, in der Regel digitalisieren wir zur Nutzung, also für den einzelnen individuellen Nutzer und nicht ganze Bestände. Und das Einzige, wo wir derzeit wirklich umfänglich digitalisieren, ist im audiovisuellen Bereich, wie du weißt. Aber man braucht eben vollständige Daten, um Forschungsansätze sozusagen zu finden und umzusetzen. Und dieses Projekt hat ein ganz spezifisches Ziel.
Wir stellen heute also ein Forschungsprojekt vor, eine Herangehensweise an, das kann man glaube ich sagen, weitgehend unerschlossene Akten oder sind die Akten schon weitgehend erschlossen und jetzt geht es darum, Verknüpfungen herzustellen?
Ja, halbe, also erstmal sind es hochpersonenbezogene Daten, deswegen sind die gar nicht offen, sind Karteikarten und das Projekt will ja aus einem spezifischen papierenden Datensatz digitale Daten erstellen und damit dann eine quantitative und qualitative Beschreibung der politischen Haft in der DDR zu ermöglichen. Also wie genau, dazu muss man dann schon mal etwas reinhören in den Podcast, weil das gar nicht so einfach ist.
Das Thema passt jedenfalls zu dem, was wir hier von Anfang an in diesem Podcast vorhatten, verschiedenste Nutzungen des Stasi-Unterlagenarchivs aufzuzeigen. Heute ein durchaus hoch angesiedeltes, nämlich vom Bund finanziertes Spezialprojekt, das ohne zum Beispiel die zigtausende von Karteikarten bei euch in eurem Archiv nichts, aber auch gar nichts ausrichten könnte.
Das ist wohl richtig und wir sind eigentlich selber auch ganz happy darüber, was da passiert, weil es auch für uns diese Daten dann ja zukünftig digital zur Nutzung hinterlässt. Wir hatten das Forschungsprojekt auch auf unserer Webseite schon mal bekannt gemacht. Dort stehen dann im Foto die Projektmitglieder und scannen diese DIN A4 großen Karteikarten und speichern die dann ab in einer Datenbank zur späteren Nutzung. Meinst du, wir sollten hier den Link mal aussprechen, der ist ziemlich lang?
Können wir ja mal zusammen probieren. Der Link wird aber eh in der Beschreibung des Podcasts hier auf der BSDU-Seite direkt anklickbar sein. Magst du anfangen?
Okay. www.bstu.de/über-uns/aktuelles/digitalisierungsprojekt-zu-haft-unterlagen.
Ich bin jedenfalls jemand, der Naturwissenschaften studiert hat und sich schon seit Jahrzehnten mit Archiven, vor allem der Rundfunkanstalten, beschäftigt, fasziniert von diesem sehr wissenschaftlichen Gespräch, was wir heute hören.
Ja, du hast nach dem ersten Hören gesagt, es zieht sich etwas, aber dass man beim Podcasten ja auch durchaus vorspulen darf, das finde ich nämlich auch. Manchmal vergesse ich doch etwas die Zeit, wenn ich also etwas tiefer in so eine Geschichte mich hineinbohre.
Was mich bei dem Gespräch bewegt hat, ist, dass aus fast jedem Satz ein unendliches Elend und Leid spricht. Das Elend hat Familien zerfetzt, Träume zerstört, Menschen gebrochen. Nach diesem Podcast kann niemand mehr die Frage stellen, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Wenn die Justiz systematisch Bürger kriminalisiert, indem sie ihnen mit oft erheblichem Spitzelaufwand irgendwas anhängt, was sie nicht getan haben, oder ihnen Fallen stellt, ist das staatliches Unrecht. Auch wenn dieser Podcast das Thema auf sehr wissenschaftlicher Ebene abhandelt.
Ja, genau dafür, finde ich, sind ja so Archive oder auch unser Archiv im Besonderen. Es ist da, dass man sich selbst ein Bild machen kann und das dann einordnen kann anhand der authentischen Dokumente. Und insofern passt das Thema sogar ziemlich gut in diese Woche. Es ist nämlich Internationale Archivwoche, ausgerufen vom Internationalen Archivrat, also dem ICA. Und der stellt die Frage, was ist ein Archiv? In diesem Falle eine Sammlung von Dokumenten, mit denen man Schlüsse über die Vergangenheit ziehen kann, die uns heute helfen können, einen Kompass in bewegten Zeiten zu finden.
Mit jetzt meinen wir Mitte Juni 2020, denn den Podcast kann man auch noch in 5 Jahren anhören, aber heute, das ist eben diese Woche der Archive. Übrigens, trotz Schlüsselbegriffs Datensatz kommt das Wort Computer niemals vor. Noch eine erklärende Frage vorweg. Dagmar, wie nah ist eigentlich der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, dessen Sprecherin du bist, der Gedenkstätte Hohenschönhausen, wo unser Gast heute forscht?
Also wir sind denen natürlich gedanklich, inhaltlich sehr eng verknüpft. Unsere Unterlagen unterstützen die Gedenkstättenarbeit wie die Arbeit vieler anderer Gedenkstätten. Aber formal sind wir getrennt. Also die Gedenkstätte Hohenschönhausen, Berlin-Hohenschönhausen, ist eine Stiftung vom Land Berlin mit dem Bund finanziert, dort angesiedelt bei der BKM, bei der Staatsministerin für Kultur und Medien. Und wir sind quasi mit dem Bundesbeauftragten im Beirat, aber formal wirklich nicht involviert. Natürlich nur ideell und dann auch in der wissenschaftlichen und Bildungsarbeit sehr eng verknüpft.
Aber die Wissenschaftler dort müssen dieselbe Prozedur, Antragstellung und so weiter durchmachen wie jeder Wissenschaftler von woanders.
Genau, also da kommt man nicht dran vorbei. Das Stasi-Unterlagengesetz gilt natürlich auch für Gedenkstätten, die wir aber insbesondere unterstützen sollen in ihrer Arbeit. Insofern versuchen wir schon, die Arbeitsbedingungen möglichst hilfreich zu gestalten. Und deswegen sitzen diese kleine Gruppe an Forschern, die diese Karteikarten digitalisieren, auch selber bei uns mit im Archiv. Und wir können da eine gute Kooperation ermöglichen.
Ja, und wir enden jeden Podcast ja mit einem Audio-Byte aus dem Tonarchiv des BSTU. Kleiner Teaser gefällig.
Person aufgetaucht, beobachtet Flugplatz.
Jetzt sind sie weg. Jetzt das Gespräch mit Dr. Michael Schäbitz mit Ä, der das Datenbankprojekt Dimensionen politischer Haft in der SBZ DDR leitet, das an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen angesiedelt ist. SBZ steht übrigens für den Vorläufer der DDR, die sowjetisch besetzte Zone. Also Sie haben, wenn ich das nochmal so für den Einstieg auch mit beschreiben kann, Sie haben ja Geschichte studiert, Psychologie und Philosophie, haben dann auch promoviert da über ein sehr spezifisches Thema, nämlich die Emanzipation, Akkulturation und Integration der Juden im Kurfürstentum Sachsen von 1700 bis 1914. Also sehr, also könnte man sagen, ne, klassisch Geschichtsthema und sind dann jetzt schon seit längerer Zeit immer wieder auch mit DDR-Themen und der Historie der DDR beschäftigt. Kann man das einfach zusammenfassen, wie man sozusagen aus der Beschäftigung mit dem Judentum in der längeren Vorgeschichte plötzlich zur DDR kommt?
Da gibt es keinen geraden Weg sozusagen. Das ist eher der spezifischen Situation geschuldet, dass es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, zur Zeitgeschichte Ausstellungen und Projekte zu machen, als zum 18., 19. Jahrhundert. Insofern hat sich das eher zufällig ergeben, dass ich sozusagen dann seit 15 Jahren mehrheitlich mit DDR-Geschichte beschäftigt bin. Es hat aber in den sozusagen den persönlichen Hintergrund, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und dadurch auch, also immer ein großes Interesse an der historischen Auseinandersetzung mit der DDR gehabt habe. Insofern ist es nicht so, von mir aus gesehen, eben nicht so weit entfernt. Aber die Doktorarbeit war ein unglaublich spannendes Thema und damals im Forschungsdesiderat. Und man hat nicht oft die Möglichkeit, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe ja auch ein Jahr in Israel studiert, also habe da immer noch oder habe da starke Bezüge auch zur deutsch-jüdischen Geschichte. Das hat mich einfach sehr stark gefesselt und interessiert mich immer noch. Und aber der Schwerpunkt liegt allerdings auch seit 2006 auf der DDR-Geschichte.
Wir haben uns ja eigentlich jetzt verabredet hier zum Gespräch, weil Sie zurzeit mitarbeiten in diesem großen Projekt Landschaften der Verfolgung ne, so ein sehr großer Titel, der sozusagen die Vielfältigkeit der politischen Verfolgung in der DDR ein bisschen aufarbeiten soll und da ganz spezifisch sozusagen an dem Projekt Politische Häftlinge in der DDR, also das Datenbankprojekt des Forschungsverbundes Landschaften der Verfolgung. Und was genau ist der eigentliche Ansatz hier und wie ist es dazu gekommen?
Das Bundesministerium für Forschung und Bildung fördert seit 2019 14 große Forschungsverbünde, wo halt ganz viele unterschiedliche Institutionen aus ganz Deutschland beteiligt sind. Und wir gehören dem Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung an. Das ist ein Kooperationsprojekt mit 8 teilnehmenden Institutionen. Und das Spannende eben ist daran, dass daran sowohl Universitäten als auch Gedenkstätten oder eben auch die Robert-Havemann-Gesellschaft mit beteiligt ist.
Also so ein zivilgesellschaftliches Archiv zur DDR-Opposition.
Genau.
Ne?
Und eben das ist schon neu, dass auch die Expertise von Gedenkstätten zusammengebracht wird mit der Expertise von Universitäten. Also in unserem Fall ist es die Humboldt-Universität, Professor Barbarowski, und es ist die Universität Frankfurt-Oder, also die Viadrina, und Universität Passau.
Ah ja.
Dann eben die Gedenkstätte Hohenschönhausen, Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam.
Muss man vielleicht nochmal sagen, für Leute, die das gar nicht wissen, ne? Hohenschönhausen ist das die zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi, und Potsdam-Lindenstraße war sozusagen die Untersuchungshaftanstalt der Bezirksverwaltung Potsdam, des MFS. Ne? Also Gedenkstätten heute, die ganz besonders, die politische Haft, ne? Die Menschen, die wirklich in der Untersuchungshaft der Stasi gelandet sind, die daran erinnern und die Schicksale von denen am historischen Ort jeweils erzählen. Ne?
Genau. Dann ist noch das Menschenrechtszentrum Cottbus beteiligt, also ehemalige Strafanstalt, also Strafvollzugsanstalt, wo eben sehr viele politische Häftlinge einsaßen. Und last but not least, die Charité, die machen ein Projekt zu den Folgen politischer Haft und wollen nicht nur die unmittelbaren Folgen untersuchen für die ehemaligen Häftlinge, sondern auch für die zweite Generation. Also welche Folgen hat er das für die?
Was die nächste Generation vielleicht auch an unbewussten Langzeitschäden, ne, mit sich trägt und so.
Genau.
Das heißt, all das, alle diese verschiedenen Partner hängen drin in dem Teilprojekt Landschaften der Verfolgung.
Wir sind einer dieser 14 Forschungsverbünde.
Ja.
Also das BMBF hat gesagt, wir wollen jetzt nochmal großflächig Forschung zur DDR finanzieren und haben das ausgeschrieben, und 14 Verbünde haben den Zuschlag erhalten. Wir sind einer dieser Verbünde.
Und der Verbund hier heißt Landschaften
der Verfolgung. Landschaften der Verfolgung.
Die gerade genannten sind alle Teile in diesem Forschungsverbund.
In diesem Forschungsverbund. Ne?
Das ist ein ziemlich großer Verbund.
Ist der größte von den 14.
Ja.
Und wir sind das größte Teilprojekt. Also datenpolitischer Verfolgung ist das größte Teilprojekt.
Jetzt Datenprojekt, ne? Das hört sich dann eher doch wieder ein bisschen trockener oder distanzierter an. Aber wie ist man darauf gekommen, also überhaupt quasi quantitativ Daten erfassen zu wollen, und was ist daran neu?
Also das Problem ist eigentlich ein altes Problem, dass man da eigentlich noch, also man weiß bis heute nicht, und das nach 30 Jahren deutscher Einheit, weiß man nicht, wie viele Menschen tatsächlich in der DDR aus politischen Gründen in Haft saßen. Es gibt Schätzungen, die schwanken zwischen 180.000 und 350.000. Meistens wird die Zahl 250.000 genannt. Ist eine grobe Schätzung. Wir werden hoffentlich rausfinden, ob das so stimmt oder nicht. Und also zum einen geht es darum, eben eine quantitative Bestimmung zu machen. Und andererseits aber natürlich auch uns ein Bild zu machen von diesen Menschen. Also eben herauszufinden, wer waren die, wie alt waren sie, wo kamen sie her, welchen sozialen Hintergrund hatten sie. Das kann man natürlich nicht für jeden Einzelnen machen, aber diese Datenbank, die wir erstellen, gibt dann die Möglichkeit, dann ja auch also weitergehende Forschung zu betreiben, zu einzelnen Personengruppen. Die können sozusagen nach Region, nach Zeitraum, nach Verurteilungsgrund, nach Geschlecht, nach Beruf und so weiter und so weiter. Also das ist dann, wir erarbeiteten praktisch ein Tool, mit dem andere dann weiterarbeiten.
Vielleicht soziologische Fragestellungen, historische, psychologische, ne? Ganz unterschiedliche Fragestellungen an so ein Datenmaterial stecken können. Ne? Das ist tatsächlich doch eigentlich verblüffend. Ne? 30 Jahre sind wir jetzt schon hinter der DDR und eigentlich haben wir immer noch keine tatsächliche Zahl. Ich habe mir das immer eher so ein bisschen abgeleitet aus der doch belastbaren Zahl der freigekauften Menschen. Davon sind nicht alle unbedingt politische Häftlinge, aber doch ein ziemlich großer Anteil. Das war so eine für mich gesicherte Größenordnung. Ne? Sind da 31.000 politische Häftlinge oder wurden freigekauft. Ja, und dann hat man so eine Größenordnung von 250.000.
Also das ist jetzt nicht eine bloße Schätzung, sondern da haben sich schon Leute mit den Gefangenenzahlen in der DDR beschäftigt und mit prozentual Anteilen von politischer Haft, in die man halt für einzelne Jahrgänge vielleicht zählen kann. Aber wenn Sie sagen Häftlingsfreikauf, der hat ja erst 1963 begonnen.
Ja.
Davor lagen ja 14 Jahre, die zu den schlimmsten Jahren der Repression und der massenhaften politischen Verfolgung gehört haben. Und die Zahlen sind einfach so, also solange nicht jemand mal wirklich mit dem vorhandenen Datenmaterial arbeitet, sind das halt Schätzungen. Also eines der großen Probleme, dass wir an dem wir arbeiten, ist, wer ist eigentlich politischer Häftling? Und das ist natürlich, das ist umstritten und das wird auch weiter umstritten bleiben. Das wird auch unser Projekt nicht lösen, weil das einfach eine unterschiedliche Einschätzung geben kann, was ein politischer Häftling ist.
Aber Sie müssen es ja definieren, sonst können Sie nicht zählen. Wenn ich nicht wenn ich es nicht definiere, kann ich keine Datenmengen bilden.
Wir müssen es definieren und haben damit dem Problem zu kämpfen, dass in der DDR sehr viel, also in den 50er Jahren, aber auch in den 70er und 80er Jahren, Menschen kriminalisiert wurden, die man eigentlich politisch verfolgt hat. Also die wurden nach Paragraphen verurteilt, die nach denen auch Personen, die der allgemeinen Kriminalität zuzurechnen sind, verurteilt worden. Und daher hat man das Problem, herausfinden zu müssen, wie groß der Anteil derjenigen war, die aus politischen Gründen tatsächlich verurteilt
wurden. Das ist ja sehr kompliziert, oder das verlangt ja quasi eine Einzelfallprüfung.
Naja, also das ist bei diesen großen Datenmengen natürlich nicht möglich, eine Einzelfallprüfung zu machen. Aber also wir haben für die 70er und 80er Jahre zwei Paragraphen, Paragraph 249 asoziales Verhalten und Paragraph 215 Rauditum, wo wir sehr viele Fälle haben und wo wir auch wissen, dass damit politische Verfolgung betrieben worden ist. Wir wissen aber nicht, wie viel. Und das Ziel ist es, die erst einmal zu erfassen, diejenigen, die nach diesen Paragraphen verurteilt worden sind, und dann durch eine statistisch valide Tiefenprüfung sagen zu können, ich sage jetzt mal 30% der nach Paragraph 249 Verurteilten sind eindeutig politisch Verfolgte. Mhm. Und dann kann ich natürlich nicht den Einzelnen, dann kann ich es nicht sozusagen auf den Einzelnen zurückführen, aber ich kann zumindest eine Zahl nennen.
Das heißt also, man kann im Strafrechtskatalog bestimmte Paragraphen rauskristallisieren, die sich so ein bisschen mehr eignen, politisch gebraucht zu werden, und kann dann das statistisch berechnen, um zu sehen, wie viele Anteile davon wirklich einfach nur politisch motiviert waren. Gab es dafür denn sogar Dokumente vielleicht vom MFS oder der SED, die gesagt haben, so diese Paragraphen eignen sich besonders, politische Verfolgung nicht nach politischer Verfolgung aussehen zu lassen?
Es gibt eine Stasi-Anweisung, wie man zum Beispiel hartnäckige Ausreisewillige, wie Stasi das, oder Übersiedlungsersuchende, wie man die kriminalisiert.
Mhm.
Und da gibt es also Paragraph 214, Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit zum Beispiel, das ist der Klassiker, nach denen diese hartnäckigen Übersiedlungsersuchenden.
Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit.
Ja, die haben irgendwelche Plakate an ihren Fenstern angebracht oder haben sich durch weiße Fähnchen gekennzeichnet oder sind praktisch bei den Behörden sehr aggressiv aufgetreten und haben gesagt, wenn ihr das und das nicht macht, dann, wenn mein Ausreiseantrag nicht bewilligt wird, dann mache ich das und das.
Mhm. Was ist denn eine Drohung oder ein Fähnchen? Ist ja nur eine Fahne. Ne? Also dass dadurch beeinträchtigt wird, liegt dann im Auge des staatlichen Ermessens.
Na gut, aber das ist ja, also die sind halt ganz gezielt kriminalisiert worden.
Ja.
Und dafür hat man eben bestimmte Paragraphen benutzt und die Stasi hat einen Katalog aufgestellt, mit, also wie man das machen kann. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, sind doch diese 50er Jahre, weil da gab es wirklich massive Repressionen.
Ja.
Und gerade über das ganze Wirtschaftsstrafrecht hat man praktisch die Änderung oder die also das sozialistische Projekt eben durchgesetzt, indem man massenweise Leute kriminalisiert hat und dann, um sie enteignen zu können.
Mhm.
Also es hatte zwei Effekte. Einmal sozusagen wurden sie kriminalisiert und wenn sie bestraft wurden, konnte man sie enteignen. Und der andere Effekt war, dass ganz viele eben geflohen sind und ihre kleinen Unternehmen oder auch Landwirtschaft, Hotels, Pensionen, Gaststätten und so weiter und so weiter, dass die dann an den Staat fielen.
Ah, ja.
Und damit hat man praktisch das, also den Umbau über die politische Justiz vorangetrieben. Also das Sozialismusprojekt ist massiv durch die politische Justiz vorangetrieben worden. Und da, es gibt natürlich Zahlen, wie viel dann wieder entlassen worden sind, als man nicht ganz so repressiv war, aber die genauen Zahlen erkennen wir bisher nicht.
Ist auch bei mir, jetzt merke ich jetzt gerade, ne, man hängt so ein bisschen stärker daran, was heißt politische Repression, man wird irgendwas ins Visier genommen, verhaftet, landet im Knast, dann ist sozusagen die politische Repression relativ simpel definiert, aber natürlich ist es eine politische Verfolgung, wenn einem Haus und Hof genommen wird und man aus dem Land verschwindet, ohne dass man irgendwo eine Entschädigung oder eine Wahrnehmung der Rechte auch am Eigentum zum Beispiel erfährt. Ja.
Ja, natürlich. Es ist jetzt nicht der klassische, es geht jetzt nicht um den klassischen Oppositionellen, der also verhaftet wird und dann da im Urteil steht, er hat sich gegen die Staatsordnung ausgesprochen. Um die geht es natürlich auch.
Mhm.
Aber für uns ist das ein viel, viel, viel breiterer Begriff. Also uns geht es um politische Verfolgung, also um das staatliche Handeln, das eine politische Intention hat, die über das normale rechtsstaatliche Verständnis von Justiz weit hinausgeht.
Aber den Aspekt der Justiz muss es nämlich schon haben, ne? Weil also die Repression, die Verfolgung ist ja vielfältig. Das Versagen von Zugang zu Universitäten oder Lebensläufe, die sich nicht so entfalten können, wie man das selber eigentlich möchte und wie ein Staat das auch gewähren sollte, dass ein Mensch sich individuell so entwickeln darf, wie er kann. Sondern es ist schon festgemacht an der Dokumentation im Justizapparat, auch um vielleicht eine Datenmenge herzustellen.
Genau, also wir haben uns entschieden, um auch um das auch abzugrenzen und das oder um das einzugrenzen und um es überhaupt operationabel zu machen, dass wir wirklich uns auf politische Haft eben beschränken. Also das ist Untersuchungshaft als auch Strafhaft. Mhm. Und alles andere ist nicht Teil unseres Projekts, ist natürlich Teil der politischen Verfolgung in der DDR. Aber man muss so ein Projekt auch eingrenzen, sonst zerfasert es am Ende.
Und man muss auch noch ein paar Fragen für die übrig lassen, die danach kommen und die nächste Frage dann beantworten wollen. Ne? Aber jetzt konkret sozusagen, wie soll man sich das vorstellen? Also was genau zählt zur politischen Haft und wie kann man die dann in den Dokumenten finden und wie wird daraus ein Datensatz?
Wir haben aus der Literatur und aus den Unterlagen, die in Hohenschönhausen schon vorhanden sind, einen Katalog von Paragraphen und Gesetzen erarbeitet, die nach dem jetzigen Kenntnisstand, also Forschungsstand, häufig und immer wieder zur politischen Verfolgung benutzt worden sind.
Das heißt, die Definitionen sind die Strafrechtsparagraphen?
Genau. Wir mussten natürlich überlegen, wie wir uns dem nähern. Und in den Unterlagen findet man eben die Verurteilung nach Paragraph so und so.
Mhm.
Und das ist dann sozusagen der Anhaltspunkt für uns, jemanden erstmal in die Datenbank aufzunehmen und dann, also mit den vorhandenen Daten, und dann wird sozusagen, also gibt es in diesem Katalog Paragraphen, die sind in der Regel, also fast immer politisch verwendet worden. Die würden wir einfach so übernehmen und würden sagen, okay, nach diesem Paragraph wissen wir, das ist sozusagen mit wenigen Ausnahmen abgesehen, das ist politische Verfolgung. Also für uns zum Beispiel Paragraph 213, Republikflucht, da ist eine klare Verfolgungsintention des Staates dahinter. Republikflucht verhindern, Republikflüchtlinge bestrafen. Das hat natürlich damit zu tun, dass das praktisch die Existenz der DDR in Frage stellte und das Selbstverständnis als Staat. Mhm. Und das ist ein klarer, also für uns zumindest ein klarer politischer Paragraph. Und die würden wir praktisch eins zu eins zählen.
Es gibt eine Strafrechtsparagraphen, die kann man in den Unterlagen ja wiederfinden. Auch da sollte das ja so aussehen, als hätte man ordnungsgemäß anhand von Strafrechtsparagraphen strafbare Handlungen sanktioniert oder verfolgt. Und dann kann man das rausziehen aus den Unterlagen des MFS beispielsweise.
Ich meine, wir werden in der Regel zunächst mit Karteikarten arbeiten. Und also der erste Bestand, den wir im Moment bearbeiten, ist halt eine Karteikarte, die ist von der HA9, also von der Untersuchungsabteilung des MFS geführt worden. Das sind im Prinzip kurze Zusammenfassungen ihrer Ermittlungsunterlagen. Und die haben sie wahrscheinlich für ihre eigenen Zwecke, um schnellen Zugriff auf die Ermittlung zu haben, und damit sie nicht immer die großen Akten ziehen müssen, haben sie das praktisch auf
Also Substrat auf einer DIN A4-Karteikarte, ne? Also wo sie sozusagen den gesamten Untersuchungsvorgang, Ermittlungen, Beweismittel, Paragraphen und so, Personen, die dazu, ne? Die sind sozusagen kurz zusammengefasst, ist ein gutes Datum, weil konzentriert die wesentlichen Punkte von so einem Fall da draufstehen. Ne?
Genau, also bei so einer Erfassung von Massendaten muss man einfach auch sehen, dass man das irgendwie effektiv macht. Und da bieten sich diese Karteikarten an. Und da ist bei diesen Karteikarten ist der Vorteil, dass hinten noch eine Beschreibung der Tat aus Sicht der Stasi draufsteht. Das ist so eine Zusammenfassung in zum Teil nur 2, 3 Sätze, aber zum Teil auch eine ganze DIN A4-Seite, wo eben zusammengefasst wird, was diese Person gemacht hat. Und daran glauben wir dann in der Masse auch erkennen zu können, also dass wir diesen Paragraphenkatalog dann auch nochmal schärfen können, anhand der Unterlagen, die wir untersuchen, dass man eben sehen kann, also in der Tat, Paragraph 214 ist immer oder zu 90% politisch verwendet worden.
Das heißt, diese Kurzbeschreibung lässt durchscheinen, dass die Stasi eigentlich denkt, was hier das Delikt war, versus dem Offiziellen, was der Paragraph sagt.
Na, das sind interne Unterlagen und die für ihre eigenen Zwecke haben wollten. Insofern wird da relativ klar ihre eigene Sicht sein. Gut. Also, dass man natürlich quellenkritisch mit den Sachen umgehen muss, ist klar. Also zum Beispiel die Karteikarte zu Werner Teske, einem zum Tode verurteilten und hingerichteten MFS-Mitarbeiter, enthält als Urteil nicht die Todesstrafe, sondern lebenslänglich. Also da haben sie sich tatsächlich selber, belogen, aus welchen Gründen auch immer.
Ich glaube, wir haben 66.000 Karteikarten in dieser Untersuchungsabteilung, die digitalisiert werden vom Projekt. Und dann werden alle Daten, die vorne und hinten draufstehen, quasi sozusagen so versucht zu kodifizieren, dass sie in der Datenbank abgreifbar sind. Also erstmal intern im Projekt, klar, Stasi-Unterlagen-Archiv, wir müssen ja auf Stasi-Unterlagen-Gesetz, wir schützen die Personendaten, niemand hat unbedingt sozusagen dem zugestimmt, aber die sind im Zweifelsfalle ja auch nicht entscheidend, sondern entscheidend sind eben die Paragraphen, die vielleicht Jahre der Geburt, die Verurteilung, Geschlecht, wo die herkommen, ne, all die Daten, die sie vorher genannt haben, die kann man ja auch ohne Personenbezug erstmal sozusagen abstrahieren und damit arbeiten.
Ja, also wir müssen natürlich den Datenschutz beachten und alle Mitarbeiter im Projekt sind auch nochmal nach Stasi-Unterlagengesetz verpflichtet. Das heißt, sie dürfen diese Namen nicht öffentlich machen. Mhm. Und das machen wir natürlich auch nicht, wollen wir natürlich auch nicht machen. Es gibt da Ausnahmen, also wenn die Leute schon 100 Jahre tot sind, wenn sie 30 Jahre tot sind, beziehungsweise wenn sie
110 Jahre nach Geburt.
Inzwischen sind 100 Jahre nach der Geburt. Beziehungsweise, wenn sie Personen der Zeitgeschichte sind, beziehungsweise, wenn sie uns eine Genehmigung gegeben haben.
Ja, oder Werner Teske zum Beispiel, ne, sowas ist ein historisch bekannter.
Ist eine Person der Zeitgeschichte.
Mhm, genau.
Für die große Masse trifft das nicht zu. Mhm. Aber also wir wollen auch nicht die Namen veröffentlichen, aber wenn man jetzt weitergehende Forschung machen will, braucht man die Namen natürlich. Also wenn ich mir jetzt angucken will, wer wurde verurteilt nach 214 und ich will rausfinden, ob die jetzt wirklich alle politisch waren, dann muss ich natürlich die Namen wissen, um die Urteile mir angucken zu können. Aber das ist der interne wissenschaftliche Gebrauch und der ist auch nach Datenschutzgrundverordnung und nach STUK auch möglich. Mhm. Aber natürlich werden wir das nicht veröffentlichen. Also wir werden die Namen nicht veröffentlichen.
Nee, aber das Ziel ist ja erstmal, die Daten überhaupt in eine elektronische Form zu bringen und dann mit der Menge auch arbeiten zu können. Und im Spezifischen kann man dann wieder auch als Forscher einen Antrag stellen und dann gelten die ganz normalen Regularien, wenn man hier nach STUK arbeitet. Und es ist aber nicht die einzige Kartei. Ne? 66.000 wäre zwar viel. Jetzt klingelt gerade mein Telefon. Das muss ich mal kurz ausstellen. So. Kann man mal sehen. Ich stelle mal kurz den Filter ein hier. Na, will er nicht.
Der Eingabe.
So.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Aber das ist tatsächlich nicht die einzige Kartei, die dafür ausreicht, obwohl 66.000, da kann man ja von ausgehen, sind 66.000 Fälle, ne, die dahinter stecken oder noch mehr Namen auch.
Also in diesen 66.000 sind zum Beispiel auch die drin, die bei Reisen im Westen geblieben sind, also denen die Stasi gar nicht habhaft geworden oder in seltensten Fällen, also nur wenn sie zurückgekommen sind. Insofern, wir werden sie erfassen als Fotos, werden sie aber nicht in die Datenbank aufnehmen. Für uns ist das Kriterium für die Datenbank ist die Haft. Und vermutlich werden wir 60.000 etwa waren in U-Haft. Also da geht es erstmal um U-Haft, aber auf den Karteikarten sind auch die Verurteilungen zu Strafhaft vermerkt. Teilweise, wo sie hingekommen sind, in welche Haftanstalt. Bis dahin, die Amnestierungen sind vermerkt und auch die Entlassungen bei Freikauf in den Westen.
Oder auch die Entlassung aus der U-Haft direkt in die DDR. Ist ja nicht jeder aus der U-Haft in die Strafhaft gekommen.
Ne? Ja, natürlich. Also auch dann, wenn die Ermittlungen eingestellt worden sind, dann für uns ist aber das Kriterium Haft. Insofern werden sie in die Datenbank aufgenommen, sofern sie in U-Haft waren. Werden sie in Datenhaft genommen, werden sie in Datenhaft aufgenommen. Und wenn sie das nach einem politischen Paragraphen waren, dann zählen sie sozusagen auch zu denen. Aber man muss dazu sagen, am Ende werden wir nicht eine große Zahl haben, sondern wir werden ganz unterschiedliche, also wir werden das nach Kategorien unterteilen. Man kann es natürlich am Ende dann zu einer großen Zahl zusammenfassen, aber wir werden sagen können, also so und so viele sind nach 213 verurteilt worden, so und so viele nach anderen Paragraphen.
So und so viele haben in U-Haft gesessen, so und so viele haben von denen aus U-Haft dann wieder in Strafhaft gesessen, frühzeitig entlassen oder freigekauft. Ne? Also es wird sozusagen doch ein etwas mosaikartigeres Bild werden.
Eher mosaikartigeres Bild. Und es ist am Ende doch ein bisschen komplizierter als nur die reine Verurteilung, weil wir müssen natürlich auch sehen, dass die dass vielfach Verurteilungen zustande kamen, auch wo sozusagen die verwendeten Mittel nicht rechtsstaatlich waren. Mhm. Also das, was in Stasi-Urhaft häufig passiert ist, die Isolation, der psychologische Druck, die Erpressung, die Drohungen, die da erfolgt sind und so weiter. In den 50er Jahren bis hin zu Folter, also physischer Gewalt, also massiver physischer Gewalt, die in der Zeit eher die Regel waren als die Ausnahme bis Mitte der 50er Jahre. Das sind ja alles sozusagen erpresste Geständnisse. Und wir haben Beispiele auch in den 70er und 80er Jahren, dass völlig Unschuldige, aus denen wurden am Ende also wirklich Geständnisse erpresst, was einfach zeigt, mit welchen Methoden da gearbeitet worden ist. Und deshalb ist sozusagen ein weiteres Kriterium für uns natürlich, ob das Verfahren rechtsstaatlich war. Und wir würden auch diese Personen aufnehmen als politisch verfolgt, wenn man aus ihnen, also selbst wenn sie Straftaten begangen haben, aber wenn man sozusagen der Weg der Straffindung und der Strafzumessung, also der Weg hin zur Verurteilung, kein rechtsstaatliches Verfahren war, dann ist das für uns auch ein Kriterium für jemanden, der politisch verfolgt worden ist. Mhm. Und es gibt
und rechtsstaatlich gemessen an dem, was die DDR für rechtsstaatlich hielt, oder gemessen an dem, was man nach heutigen Grundsätzen für rechtsstaatlich hält?
Also ich meine, Folter ist auch nach DDR-Recht nicht kein rechtsstaatliches Kriterium. Insofern machen wir das erstmal an der DDR-Gesetzgebung fest, natürlich. Aber im Grunde ein abstraktes, also rechtsstaatliches Verständnis. Mhm. Auch in den 50er Jahren da gab es Prozesse, wo die Verurteilten keinen Rechtsanwalt hatten.
Ja, sowas.
Also, und auch das war auch damals nicht rechtens sozusagen. Mhm. Und es kommt noch ein drittes Kriterium hinzu, dass in vielen Fällen ist in der DDR ein Strafmaß verwendet worden, das weit über, das völlig unverhältnismäßig ist. Also ich komme immer wieder auf die 50er Jahre zu sprechen, aber da gab es das sogenannte Gesetz zum Schutz des Volkseigentums, Volkseigentumsschutzgesetz. Danach wurden Bagatelldelikte mit horrenden Strafen belegt. Auch mit einer politischen Intention einfach. Die wollten die Leute erziehen.
Abschreckende Wirkung.
Abschreckung. Auch, ne? Na gut, abschreckende Wirkung hat ja, also soll ja jedes Gesetz, also jedes Strafgesetz zielt ja auf eine, zielt darauf ab.
Aber wenn ich es politisiere und das Bagatelldelikt mit einer massiven Strafe überlege, dann will ich auch normales oder mir zustehendes Verhalten quasi weithin sichtbar, als quasi verfolgbar definieren. Ne? Das dann hat schon nochmal erzieherische Wirkung in dem Sinne. Ne?
Ja, aber sozusagen über das normale Maß hinaus, sozusagen, sondern mit einer politischen Intention. Man wollte den sozialistischen Menschen, und der darf da halt nicht zwei Schachtel Zigaretten aus dem Konsum klauen, dann ist er hat er dafür ein Jahr Zuchthaus bekommen. Mhm. Was ja eine völlig über eine unverhältnismäßige Strafe ist, und das ist politische Verfolgung. Das heißt also, man kommt da, wenn man sich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigt, wird es natürlich kompliziert und man muss differenzieren. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass wir ein Kriterium, also Kriterien entwickelt, nach denen wir können, ein Kriterium entwickeln können, nach denen wir politische Haft definieren können. Was aber nicht bedeutet, aber das ist immer so in der Wissenschaft, dass nicht andere Wissenschaftler eine andere Position haben. Aber man muss dazu sagen, diese Datenbank bietet dann eben auch die Möglichkeit, das eben anders auszurechnen. Das ist ja das sozusagen, wir zählen halt nicht anonyme Akten, sondern wir haben dann eine Datenbank, wo sehr viele Informationen drin stehen, und mit diesen Informationen und oder anhand dieser Informationen kann man dann auch seine eigene Meinung und seine eigene Definition bilden, was politische Haft in DDR war.
Und wie weit sind wir jetzt oder sind Sie jetzt mit der Digitalisierung, und ist mit den MFS-Karteikarten schon der Datensatz komplett?
Wir haben gerade angefangen und waren mitten in der Optimierungsphase unseres Prozesses, als wir Corona-bedingt aufhören mussten zu arbeiten. Also wir sind sehr weit bei diesem genannten Paragraphenkatalog. Also wir wissen ziemlich genau, welche Paragraphen und Gesetze verwendet worden sind. Wir haben dazu zu jedem einzelnen Paragraphen eine Untersuchung gemacht. Unsere Einschätzung, haben das auch mit dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz abgeglichen und so weiter. Also da sind wir relativ weit. Was die Digitalisierung betrifft und die Datenerfassung, sind wir am Anfang und leider im Moment sozusagen
bisschen gehandicapt.
Massiv gehandicapt, ja.
Kollegen versuchen, glaube ich, den Verkehr, also den Publikumsverkehr auch wieder zu beginnen und vielleicht auch da die entsprechenden Auflagen. Ne? Sie sind ja bei uns im Archiv und haben da eine kleine Digitalisierungsstrecke aufgebaut. Also einfach zu gucken, dass die Abstände gewahrt sind, dass die regelmäßig desinfiziert sind. Das ist ja heutzutage das Übliche. Und Karteikarten mögen nicht so gerne desinfiziert zu werden. Insofern glaube ich, ist das nicht so. Gibt es da noch ein bisschen extra drüber nachdenken, wie man das auf die Reihe kriegt. Ja,
ja, das ist ja auch völlig okay. Ist ja nicht so, dass wir uns jetzt langweilen. Wir haben durchaus,
Aber es gibt doch noch eine zweite Kartei, dachte ich. Ne?
Genau, das Spannende ist dann die zweite Kartei, und das ist ein Bestand im Bundesarchiv. Das ist die Gefangenenkartei des Ministeriums des Innern der DDR von 1950 bis 1989. Und das sind also sämtliche Personen, die in DDR in Strafhaft waren. Und das sind 835.291 Karteikarten. nach Aussagen der Kollegen im Bundesarchiv sind die vollständig. Und diese Karteikarten enthalten weniger Informationen als die Karteikarten, die wir jetzt bearbeiten. Mhm. aber sie umfassen den ganzen Zeitraum und sie haben den Straftatsbestand.
Also die Kongruenz ist in den Paragraphen, richtig?
Genau.
Also den Paragraphenkatalog, den Sie jetzt sozusagen definiert haben, den Sie anlegen an die MFS-U-Haft. Und das haben wir eben noch gar nicht erwähnt, die sind nur von 62 bis 89, richtig?
Genau, die MFS sind nur von 62 bis 89.
Aber da kriegt man sozusagen die Brücke dann zu den kompletten Haft-Karteikarten aus dem MDI, Ministerium des Innern, in dem die Paragraphen sozusagen Sie würden dann aus diesen 835.000 plus die entsprechenden Paragraphen nur rausziehen?
Genau, wir werden in die Datenbank aufnehmen, sondern nur, wenn sie bei unserem Paragraphenkatalog auftauchen, also staatsfeindliche Hetze, Republikflucht, also nur die werden aufgenommen. Und das ist gerade eben für die 15 Jahre eben extrem spannend, weil eben da gerade diese vielen Wirtschaftsstraftatsbestände verwendet wurden. Dann aber natürlich die Verfolgung von Religionsgemeinschaften, Zeugen Jehovas, massenweise angebliche Spionage oder tatsächliche 15, Spionage und so weiter und so weiter. Also da, das geht aber dann bis dahin, dass wir sozusagen auch noch das alliierte Strafrecht, was dann in der SPZ-DDR eben auch massenweise für politische Verfolgung benutzt worden ist. Also es ist ja praktisch, in vielen Fällen sozusagen war es zur Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechern also Nazi-Verbrechen, wurde aber dann eben missbraucht, also wurden diese Paragraphen missbraucht, um politisch eben zu verfolgen.
Also als NS-Verbrecher zu diffamieren, der eigentlich politisch unliebsam war.
Ja, nicht nur. Also es ging dann auch tatsächlich, dass man, also wer praktisch die DDR ablehnte, der war ein Feind des Friedens, und dann konnte er als Friedensfeind und damit sozusagen als Kriegstreiber verurteilt werden. Also es war ganz abstruse Konstruktionen, die da gewählt wurden, um sie dann so als quasi Nazis zu verurteilen. Es ging gar nicht darum, was sie in der Nazizeit gemacht haben, sondern es ging sozusagen, sie als Feind der DDR und des Sozialismus zu brandmarken und zu verurteilen.
Gibt es schon eine Vorstellung davon, wie viele von den 835.000 Karteikarten tatsächlich in dem Katalog zuzuordnen sind?
Nee, das ich habe mir mal ein paar angeguckt, also ich konnte mir ein paar angucken. Man muss dazu sagen, dass eine Karteikarte einer Person zugeordnet ist, dass eine Person aber ja auch mehrfach Verurteilungen. Und da hat man dann auch ganz viele Leute, die haben kriminelle Straftaten begangen. Und dann ist halt eine Verurteilung wegen Republikflucht. Oder versuchte Republikflucht. Und interessieren uns die anderen Straftaten nicht, aber ist sozusagen ja dann etwas.
Aber es wird immer wieder alles auf einer Karteikarte nur vermerkt. Ne? Also es bleibt tatsächlich bei der einen Person. Also wenn es da, was weiß ich, Diebstähle gibt oder was auch immer, ein Auto geklaut. Und dann kommt die Republikflucht, das alles auf einer Karteikarte.
Das alles auf einer Karteikarte. Es mag auch Leute geben, die irgendwie zwei Karteikarten haben, aber in der Regel ist.
Aber man kann sich nicht vorstellen, was der Prozentsatz ist, ne? Also wie viele dann sozusagen da rausgehen.
Ja, genau das, was wir rausfinden wollen.
Ja, gut, genau.
Das muss man abwarten. Also klar, das ist wirklich. Also uns ist ja der Vorwurf gemacht worden, wir wollten einfach die Zahlen erhöhen, was wir ja gar nicht wollen. Wir wollen ja sozusagen
Klarheiten schaffen.
Wir wollen Klarheit schaffen, endlich. Aber das Leben ist halt nicht so schwarz und weiß, wie man das gerne hätte, nicht? Wir werden eben ganz viele Leute haben, die eben, also dem kriminellen Strafrecht zuzuordnen sind und die trotzdem in dem einen Fall oder manchmal auch zweimal haben sie versucht zu fliehen. Zweimal sind sie halt politisch verfolgt. Also wir haben ja auch keine
Die Motivation.
Moralischen Kriterien.
Ja, genau, die Moral.
Da muss man einfach auch.
Also die Perspektive ist, was wollte der Staat, nicht was wollte die Person.
Genau, das ist immer ist unsere Perspektive. Dass wir da den Blick des Staates, das nehmen wir sozusagen billigend in Kauf. Das ist dann so. Wir wollen auch keine Heldenverehrung. Das ist gar nicht unser Punkt. Wir wollen sozusagen, was hat die DDR mit den Leuten gemacht, die sie für ihre politischen Gegner gehalten hat?
Aber es ist ja auch einfacher. Man kann nicht alles gleichzeitig bedienen. Ne? Das ist eine klare Position, das ist eine klare Definition. Es hört sich super spannend an, eine größere Datenmenge entstehen. Aber das dauert jetzt noch wie lange ungefähr?
Also unser Projekt geht noch bis Ende 2022.
Ja, 2 Jahre, gute 2 Jahre noch, 2,5 Jahre noch, ja.
2,5 Jahre noch. Ich fürchte, wir werden nicht ganz ans Ende kommen, aber es gibt in diesen Forschungsverbünden noch die Möglichkeit, Projekte um 2 Jahre zu verlängern. Mhm. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Corona-Verlängerung.
Ja,
also wir hoffen, dass wir das im Rahmen dieses Projekts fertigstellen. Ansonsten kann man sich vorstellen, dass das eben durch eine andere Finanzierung auch fortgesetzt wird, weil das ist wirklich man betreibt hier Grundlagenforschung.
Genau, es ist ein erster Meilenstein, ne? in dem Versuch der etwas konkreteren Beschreibung, nicht nur der Zahlen, sondern auch der Qualität der politischen Verfolgung und damit einfach mal auch, ich sag mal, durchaus zukunftsorientiert, ne? Also digitale Geschichtswissenschaften, digitale Geisteswissenschaften kann man sicherlich auch anderer Meinung drüber sein, aber es ist ein Zweig, mit dem weiter auch Geschichte vermessen wird und einfach neue Ansätze möglich sind. Und insofern ist so eine größere Datenbank, eine große Datensammlung zur politischen Verfolgung erstmal ein riesiger neuer erster Meilenstein. Also insofern super spannendes Projekt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mal sehr ausführlich zu erklären. Dann wünsche ich erstmal alles Gute, hoffe, dass wir das bald hinkriegen, dass Sie im Archiv wieder arbeiten können. Und dann, ja, ich bin gespannt, wenn es quasi auch dann erste Ergebnisse sogar geben könnte, schon mal. Zumindest aus der einen Digitalisierung. Ja.
Gut. Sehr gern, vielen Dank.
Ja, alles gut. Okay, und wie immer zum Abschluss der Podcast-Folge ein kleines Hörbeispiel aus den Audiounterlagen im Stasi-Unterlagenarchiv.
Mein Name ist Elke Steinbach. Ich kümmere mich mit meinen Kollegen um die Audioüberlieferung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Und wir hören heute einen Ausschnitt aus einer Personenobservierung an einem Flugplatz. Da sind 2 Mitarbeiter zu hören mit ihren Kommentaren, Zeitansagen. Man hört auch den Auslöser einer Kamera. Es gibt davon auch Filmaufnahmen im Bestand. Das Band ist aus einer Akte von 1979. Es ist nur 5 Minuten lang und unser Ausschnitt heute ist knapp 3 Minuten.
15.30 Uhr, 2 weibliche Personen, Bild 3 aufgenommen. 15.32 Uhr. Person aufgetaucht, beobachtet Flugplatz. Geht hinter die Sträucher, steht hinter den Sträuchern und beobachtet
den Flugplatz.
Ist von hier aus nicht einzusehen. Uhr, steht immer noch auf dem Bahnkörper und beobachtet den Flugplatz. 15:32 können nicht identifiziert werden, stehen hinter den Bäumen, ist aber die verdächtige Person, sie können nicht erkannt werden. Bewegen sich immer noch am, stehen immer noch am Bahnkörper. Und blicken Richtung Flugplatz. 15:34 stehen weiterhin auf den Schienen. Zu 35 verlassen die Schienen, kommen wieder Richtung 15.35 Uhr und 16 Sekunden haben den Bahndamm verlassen und gehen wieder in Richtung OP1.
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.